Beten ist das Atemholen der Seele. So hat es der Theologe John Henry Newman einmal gesagt. Gebet ist eine Möglichkeit, wie wir uns mit Gott ganz eng verknüpfen können, wie wir ihm in besonderer Weise begegnen können. Ich wende mich an ihn, ich spreche mit ihm, ich kann ihm alles sagen, was mich bewegt, bei ihm loslassen und so auch meiner Seele etwas Gutes tun. Beten gehört ja zu unserem Leben als Christen dazu. Ich weiß nicht, ob ihr noch zählen könnt, wie oft ihr schon gebetet habt im Leben, wie oft ihr vielleicht heute schon gebetet habt, zum Aufstehen, zum Essen, nach dem Essen, während dem Essen, vor dem Gottesdienst. Vielleicht betet ihr auch gerade jetzt, dass die Predigt nicht so lange wird. Ich weiß es nicht genau, was euer Gebetsanliegen gerade ist, was euch gerade bewegt. Es sind ja unterschiedlichste Anlässe, die uns zum Beten bewegen. Ein Lobgebet, so wie wir es gerade gesungen haben, nun danket alle Gott. Ein Lied, was eine lange Geschichte hat, was zu besonderen Anlässen gesungen worden ist, als die letzten Kriegsgefangenen aus der Gefangenschaft zurückgekommen sind in dem Lager in Friedewald. Konrad Adenauer war mit dabei und dann haben sie dieses Lied angestimmt, zu danken. Was unmöglich schien, sie sind zurückgekommen. Viele, die dankbar waren und sie wussten, es ist Gott, den wir danken in diesem Moment. Vielleicht sind es aber auch ganz andere Anliegen. Der Schlüssel ist fort. Ich brauche den jetzt ganz dringend, weil ich irgendwo hinfahren muss. Herr, öffne mir die Augen, wo ist der Schlüssel? Oder Bewahrung vor einer Autofahrt, zu wissen, ich muss irgendwo in die Stadt fahren und da ist die Parksituation nicht so entspannt wie hier in Kröffelbach. Herr, schenkt mir, dass ich einen Parkplatz finde, dass ich ins Parkhaus komme und wieder rausfahren kann. Also so ganz alltägliche, praktische Dinge, die Anlässe können unterschiedlich sein. Und genauso eben die Arten, wie wir beten. Und ich glaube, wir machen uns oft gar keine Gedanken mehr darüber, wie wir beten. Und das ist ja gut, weil das heißt, es ist für uns so normal geworden zu beten. Es ist, wie wir reden. Wir machen uns ja oftmals auch keine Gedanken, wie wir reden sollen, auch wenn das sinnvoll wäre, wenn wir denken, bevor wir reden. Aber bei manchen ist das ja so ein bisschen zeitversetzt, dann kommt das eine vor dem anderen oder umgekehrt. Beim Beten, wir machen es, hoffentlich. Aber ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl auch kennst, wenn du an deine Gebetszeiten denkst, an deine Gebetsmöglichkeiten denkst, dass du dir wünschst, da könnte irgendwie noch mehr sein. Dieses Gefühl, andere, die sind doch noch tiefer da drin. Das sind so sehr intensive Beter. Die kriegen das hin, sich stundenlang am Tag zu konzentrieren und bei mir ist 5 Minuten schon sehr lange. Oder so ähnlich, dieses Gefühl, es könnte immer noch besser oder noch anders sein. Gebet, so zentral wie es ist, oder wie der Leiter des Augsburger Gebetshauses gesagt hat, Johannes Hartl, Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Es ist zentral. Und weil Gebet so zentral ist, hat ja unser Gemeindeverband, die EG, Gebet dieses Jahr zum Jahresthema gemacht, mit Gott per Du, Gebet neu zu entdecken, neue Lust und Freude am Gebet zu entfachen, zu motivieren, Gebetskreise zu besuchen, zu gründen, dabei zu sein. Wir sind ja da schon ganz gut aufgestellt hier in der Gemeinde, aber ich glaube, man kann immer noch mehr beten. Und wir schauen ja auch in diesen Wochen genauer auf das Gebet, und zwar anhand von biblischen Vorlagen. Verschiedene Anlässe, die in der Bibel bebetet werden, die nehmen wir in den Blick. Menschen, die schon lange vor uns gebetet haben, von denen wollen wir lernen, wie machen die das denn eigentlich? Wir müssen das Gebetsrad ja nicht neu erfinden. Vor 14 Tagen haben wir ein sehr inniges Gebet angeschaut, ein Gebet des Glaubens von David, der die Sehnsucht uns präsentiert hat, diese Sehnsucht, Gott zu begegnen, deine Güte mehr zu erkennen, deine Güte ist besser als das Leben, hat David gesagt. Das ist ihm das Höchste, was er hat, auch in aller Bedrängnis und allem Durcheinander. Und heute schauen wir auf ein Gebet des Lobens. In unseren Köpfen ist ja beim Beten wahrscheinlich so dieses Raster, wir haben das gut trainiert, auch bei der Allianz Gebetswoche oder sonstigen Gebetsabenden, danken, bitten, als 2 Blöcke zu haben. Lob schalten wir dann manchmal noch davor und so beten wir ja auch wahrscheinlich in unserer inneren eigenen Rastermöglichkeit durch, so ein paar Danksachen und dann sehr viele Bitten. Das fällt uns leichter zu bitten, auch wenn es vielleicht so viele Gründe zum Loben geben würde. Beides kann man nicht gegeneinander ausspielen, beides ist wichtig, beides wird uns in der Bibel präsentiert. Aber ich glaube, dass wir das Loben auch nochmal ganz neu in den Blick nehmen sollten und können und das jetzt gleich auch tun, und zwar in einer besonderen Art und Weise. Wir denken ja, wir loben jemand, weil er irgendwas Schönes getan hat. So wie wir uns gegenseitig vielleicht loben oder wie ihr eure Kinder oder Enkel lobt. Das hast du toll gemacht, das hast du wunderbar gemacht, wie auch immer. Aber ich glaube, dieser Psalm zeigt uns auch noch eine andere Art und Weise oder andere Dinge, warum wir loben sollten. Damit wir auch einen wichtigen Teil der Beziehungspflege mit Gott nicht vergessen oder vernachlässigen. Und vielleicht auch nur, weil wir Deutsche keine besonders guten Lober sind, brauchen wir diese Anregung, dieses Lobgebet. Und dazu lese ich uns den Psalm 111. Halleluja! Danken will ich dem Herrn von ganzem Herzen, umgeben von denen, die ihm aufrichtig dienen, inmitten der Gemeinde. Gewaltig sind die Taten des Herrn. Alle, die sich an ihnen erfreuen, denken gerne über sie nach. Was Gott tut, zeugt von seiner Majestät und Herrlichkeit. Für alle Zeiten erweist er seine Treue. Er hat Gedenktage festgelegt, damit man sich immer wieder an seine Wunder erinnert. Gnädig und barmherzig ist der Herr. Reichlich zu essen gab er denen, die Ehrfurcht vor ihm haben. Immer und ewig wird er sich an seinen Bund erinnern. Er hat sein Volk erfahren lassen, wie mächtig sein Handeln ist. Ihnen hat er verkündet, dass er ihnen die Länder anderer Völker geben werde. Was er mit eigenen Händen vollbringt, zeugt von Wahrhaftigkeit und Recht. Auf seine Ordnung kann sich jeder verlassen. Sie gelten unerschütterlich für immer und ewig. Gegründet sind sie auf Wahrheit und Aufrichtigkeit. Erlösung hat er seinem Volk gebracht. Er hat einen Bund mit ihnen geschlossen und verordnet, dass dieser für alle Zeiten gelten soll. Heilig und ehrfurchtgebietend ist sein Name. Weisheit beginnt damit, dass man dem Herrn mit Ehrfurcht begegnet. Alle, die in dieser Haltung leben, gewinnen gute Einsicht. Gottes Lob wird für immer und ewig bestehen. Wie schon gesagt, dieser Psalm gibt uns einige Impulse zum Thema Loben, denn er ermuntert uns dazu zu loben, er nennt Gründe zum Loben und er zeigt uns den Motor für das Loben. Zunächst mal die Ermunterung. Dieser Psalm 111 steht in einer ganzen Reihe von Psalmen, die alle mit einer und derselben Aussage beginnen. Halleluja. Deswegen werden sie auch die Halleluja-Psalmen genannt. Wir kennen den Autor oder die Autorenschaft dieses Psalms nicht, auch keine konkrete Situation, wie wir das bei anderen haben oder dass da steht, nach welcher Melodie gesungen wird, was uns jetzt ja auch nicht so viel hilft, weil wir wahrscheinlich die Lilie oder die Hirschkuh nicht in unseren Liederbüchern haben. Aber dennoch kriegen wir sehr viel aus diesem Psalm heraus, was uns hilft, das Lob zu verstehen. Denn schon dieser Auftakt mit Halleluja, ein Fremdwort, was wir ganz locker gebrauchen, wahrscheinlich das meistgebrauchte Fremdwort in unseren Gemeindekreisen, übersetzt lobet den Herrn, setzt ja die klare Zielrichtung, um was es hier geht, was dieser Psalm erreichen soll. Es ist unsere Aufgabe, Gott zu loben oder anders ausgedrückt, Gott zu loben, das ist unser Amt. Und das ist die Aufgabe. Und das ist nicht nur eine Aufgabe, sondern eine ganz normale Antwort eines Herzens, das Gott erkannt hat. Ein Herz, das erkannt hat, was Gott gegeben hat, wie Gott uns beschenkt hat, wie er uns getragen hat. Eine Person, die Gott erlebt hat, in seiner Größe, in seiner Herrlichkeit, in seiner Macht, der kann eigentlich nicht anders, als ins Lob einzusteigen. Und genauere Erlebnisse, genauere Gründe nennt der Psalm ja dann auch gleich noch, da kommen wir auch gleich noch zu. Aber es ist ja auffällig, wie oft Psalmen mit dieser Aufforderung beginnen. Halleluja oder eben lobet den Herrn. Lobe den Herrn, meine Seele und so weiter, Psalm 103. Wie oft ist da eigentlich diese Aufforderung drin? Oder hier Psalm 111, Halleluja, Psalm 112, Halleluja, die ganzen Psalmen am Ende des Psalmbuchs, alles lobet den Herrn, lobet ihn mit allen, lobe alle, die irgendwie dabei sind, alle Instrumente, alle Tiere und so weiter und so fort. Warum muss da diese Aufforderung stehen? Gäbe es nicht eigentlich genügend Gründe, Gott zu loben? Sollte das nicht ganz normal sein, dass wir das tun, ohne dass wir uns das nochmal hinter die Ohren schreiben müssen? Dass wir uns dann nochmal neu zu motivieren müssten? Sollte es eigentlich schon. aber irgendwie doch so oft auch nicht. Wenn wir ins Leben schauen und ehrlich sind, müssen wir doch sagen, dass der erste Impuls, den wir haben, oftmals vielleicht gerade nicht das Loben ist. Nicht das zu sagen, was wir erlebt haben, was wir bekommen haben. Nichts gesagt, genug gelobt. Sollten wir nicht nur, wenn mal so ganz verrückte Ausreißer nach oben sind, sagen, ja, da sage ich jetzt mal Danke für, aber ansonsten ist doch Gottes Aufgabe, soll er mal machen. Standard. Loben und Danken sind so oft nicht unsere ersten Impulse im Leben und ich glaube auch im Glauben, selbst wenn wir das ja gelernt haben, dass man brav Danke sagen soll für alles, was man geschenkt bekommt, aber irgendwie geht das dann ja doch auch unter. Und so oft ist im Leben so vieles passiert, wo wir sagen, warum soll ich da noch loben? In dieser Situation. Leben als Christ ist eben nicht immer Ponyhof. Es ist nicht immer der Grund zum Halleluja rufen, aber was uns gleich hier am Beginn dieses Psalms begegnet, ist so eine Art bewusster Gedankenstopp. Ich war jetzt ja auf einer Fortbildung zum Thema Seelsorge und Beratung und da war das ein Mittel, was erklärt wurde für Leute, die so mit sehr schrägen Gedanken zu kämpfen haben oder immer wieder in den gleichen Gedankenmustern sind, zu sagen, wenn irgend sowas kommt, ich stehe auf, stopp! Und dann mache ich was anderes und dann gehe ich irgendwann wieder zur Arbeit zurück. Aber zu sagen, einfach nur diesen Impuls zu setzen, auch mal zu stampfen und so weiter, sorgt schon dafür, dass das eine neue Bahn sozusagen eingenommen wird bei den Gedanken. Und ich glaube, diese Aufforderung hier am Anfang des Psalms, dieses Halleluja zu sagen, ist genauso ein Gedankenstopp. Ein Moment, sich nochmal zurückzunehmen und zu sagen, ja, ich könnte jetzt mit in das Gejammer einstimmen, was alle sagen, aber halt! Halleluja! Es gibt immer noch genügend Gründe, warum ich Gott loben kann. Ich will den Herrn loben und zwar nicht, weil es meine Pflicht ist, weil ich das irgendwie abhaken kann und dann noch ein Bienchen ins Fleißheft bekomme, sondern weil es aus der Beziehung herauskommt. Wir haben das ja vor 14 Tagen schon bei David gesehen, dass sein Leben mit Gott nicht Pflichterfüllung ist. Nicht, weil er das jetzt muss und weil er da gezwungen dazu dran ist, sondern weil es sein tiefstes Herzensanliegen ist, mit Gott Beziehung zu haben, diese Sehnsucht danach zu haben. Aus tiefstem Herzen soll das kommen. So ist diese Ermutigung hier am Anfang des Psalms ja auch. Dem Danken will ich dem Herrn von ganzem Herzen. Das, was über die Lippen kommt, ist mehr als nur ein Lippenbekenntnis, sondern eine tiefe Herzensangelegenheit. Das Herz brennt für Gott und für seine Taten. Er muss danken und das in dieses Lied, in dieses Gebet fassen. Das ganze Herz auf Gott ausgerichtet, von tief drinnen. Und dann das Ganze noch unterstützt, dass der Psalmist hier nicht sagt, ich bin da ganz alleine auf weiter Flur, keiner betet mit mir, sondern umringt von allen, die damit einstimmen, von der ganzen Gemeinde, Personen, die mit ihm so empfinden. Er ist nicht die letzte Generation des Lobens, sondern verbunden mit vielen anderen. Andere haben diese Einstellung, diesen Herzenswunsch. Und ich glaube, das ist ein guter Hinweis an dieser Stelle, auch wenn wir vielleicht manchmal das Gefühl haben, wir sind die Einzigen, denen es so geht in irgendeiner Situation. Allen anderen, denen ist es doch ganz anders, denen geht es viel besser, mir eben nicht. Oder vielleicht, dass ich das Gefühl habe, ich bin der Einzige, der Grund zum Loben hat, allen anderen geht es gerade überhaupt nicht zum Loben. Wie gut, dass wir nicht allein auf weiter Flur sind, dass wir auch Gemeinde haben, Gemeinschaft mit anderen, die glauben, die Jesus erleben und die auch mit loben. Und deren Lob vielleicht mich sogar mitziehen kann, wenn ich gerade keinen Grund zum Loben habe. Da, wo es mir schwerfällt. Ermutigt und ermuntert mich auch das Lob der anderen. Weil wenn ich ehrlich in das Leben von jedem Einzelnen schaue, und wenn man sich ein bisschen besser kennt, dann weiß man ja, wie sieht es in den Leben der anderen Leute aus. Vielleicht denken wir immer so äußerlich, ja, alles toll, alles in Ordnung. Aber wir wissen doch voneinander, wie es da aussieht, wo Probleme sind, wo Nöte sind, wo Herausforderungen sind, wo vielleicht auch Zweifel und Sorgen da sind. Da ist keiner irgendwie besser oder schlechter dran. Wir haben doch alle diese Momente, wo wir mal näher, wo wir mal weiter weg sind von Gott, wo wir vielleicht verzweifeln können und dann aber zu hören von jemand anderem, wo ich eigentlich weiß und menschlich nachvollziehen könnte, wenn diese Person jetzt gerade nicht ins Lob einsteigen würde und dies steht neben mir, und singt aus vollem Hals, nun danket alle Gott. Dann kann ich doch auch danken, oder? Oder vielleicht genau umgekehrt, dass mein Singen, mein Bekennen jemand anderen auch anregt und mein Lob auch mitzieht. Ja, ich möchte da wieder mit dabei sein. Manchmal brauchen wir vielleicht so einen sanften Schubs zum Lob, eine Ermunterung, so einen persönlichen Stopp-Moment, zurückzutreten und neu zu loben und zu sagen, es gibt Gründe zum Loben. Und einige davon werden hier auch im Psalm genannt. Wir würden ja erwarten, wenn es um Gründe geht, dass die gleich am Anfang gestanden hätten. Dass jetzt erstmal angefangen wird in dem Psalm, also es geht um Gott und Gott hat das gemacht und er hat das gemacht und das noch und das noch und das noch und hier auch noch irgendwie und dann und dann und dann und dann kommt und jetzt haben wir die Liste lang genug geschrieben, jetzt wäre es, glaube ich, angemessen, Gott zu loben. So nach dem Ganzen. Einfach so kann man doch nicht unbedingt loben. Da muss doch wenigstens noch irgendwas vorher dafür da sein, dass das geht. Dieser Psalm macht es aber ja ganz anders. Es wird erstmal geklärt, dass gelobt werden muss. Und dann werden Gründe genannt für das Lob. Und diese Liste, die jetzt hier kommt, ab Vers 2, ist aber auch wieder ganz anders, als wir es erwartet hätten. Da steht relativ wenig ganz Konkretes drin. Gott hat dieses und jenes gemacht, am 23.12.1957 war das und dann nochmal das und dann noch ein Sack Reis und da noch ein Topf mit Nudeln und keine Ahnung, schönes Wetter, als ich draußen war. Es bleibt irgendwie relativ vage, relativ allgemein. Gewaltig sind die Taten des Herrn. Alle, die sich an ihnen erfreuen, denken gerne über sie nach. Was Gott tut, zeugt von seiner Majestät und Herrlichkeit. Für alle Zeiten erweist er seine Treue. Ja, es ist allgemein gehalten, aber dafür doch ziemlich aussagekräftig, was hier über Gott gesagt wird, oder? Das, was den Psalmisten hier zum Loben animiert oder was er uns mitgibt, warum wir loben sollen, ist kaum in Worte zu fassen. Es lässt sich gar nicht genau beschreiben, aber es macht diesem Beter hier eine solche Freude, dass er gar nicht aufhören kann zu beten. Er kann es nicht beschreiben und ist trotzdem ergriffen. Gottes Größe ist so anziehend, dass er loben muss und das in Worte fassen kann, selbst wenn es auf den ersten Blick recht unkonkret bleibt. Und vielleicht kennt ihr solche Situationen auch, wo ihr etwas erlebt habt, wo ihr sagt, das war für mich so begeisternd, das hat mich gar nicht mehr losgelassen. Ich musste diese Woche nochmal dran denken, als wir mit Leuten unterwegs waren. Es ging um die Frage, wo fahrt ihr in Urlaub und so weiter. Wart ihr schon mal irgendwie im Urlaub? Und wir haben über Seeurlaub gesprochen und dann musste ich dran denken, wie war das erste Mal, als ich an die Nordsee gekommen bin? Was war das für ein Moment? So ein Hinterländer-Kerl, die Landschaft ja wie hier, man kann immer nur so bis zum nächsten Hügel gucken und dann ist es eigentlich schon wieder vorbei, seitdem man ist ein bisschen höher, aber selbst von hier oben so oberhalb vom Gemeindehaus, dann endet es ja im Westerwald und man freut sich über die Windräder, aber das war es dann auch schon. Und dann steht man plötzlich am Ufer der Nordsee und man schaut und da ist nichts. Man kann es vielleicht noch erahnen, irgendwo in der Ferne fährt ein Schiff oder da ist irgendwo eine Insel und dann ist so dieser erste Impuls, ach, da könnte ich doch jetzt mal hingehen. Da wäre ich wahrscheinlich heute noch unterwegs oder wäre gar nicht bis hier hingekommen. Und ich weiß, dass dieser Moment, als ich da an der Nordsee stand, ich gedacht habe, es gibt nichts Schöneres auf dieser Welt. Du willst nirgendwo anders mehr hin. Nichts ergreift mich wie das Meer. Und dann war ich ein Jahr später zum ersten Mal in den Alpen. Hatte die noch nie gesehen, kannte ja nur so Mittelgebirgshügel. Und dann fahren wir da mit dem Auto in Richtung Berchtesgaden von der Autobahn ab und man kommt sofort in Richtung der Berge, die werden immer höher, du sitzt im Auto und du kannst nur grau sehen, weil die Felsen so nah an der Straße sind und was da oben ist, keine Ahnung. Und dann stehen wir an dem Freizeitheim dort am Hintersee und gegenüber der Hochkalter, du siehst die Spitze überhaupt nicht, das spiegelt sich aber in dem Wasser und ich habe gedacht, das ist das Schönste, was ich jemals gesehen habe. Ich muss immer wieder in die Berge fahren. Und wenn ich jetzt dran denke, in die Berge zu fahren, dann denke ich an diese großen Berge, die ich da sehe. Dieses drauf zufahren, von weitem sieht man sie schon und gleichzeitig dieser Wunsch, ich will da hoch. Und ich bin aber unten auf der Straße und merke, wie klein bin ich eigentlich. Die Berge sind faszinierend, aber doch auch irgendwie furchterregend. Was sind das für Strecken, die man da zurücklegen kann? Was sind da für Gewalten, die in den Bergen herrschen, wenn man da mal Bilder sieht von irgendwelchen Felsabgängen, die sind, oder im Winter, wenn die Lawinen abgehen? Es ist unglaublich, was für eine Macht und Gewalt da dahinter ist. Und ich glaube, so ähnlich und wahrscheinlich noch viel mehr geht es dem Beter hier im Psalm, der nicht über die Nordsee oder die Alpen nachdenkt, sondern über Gott. Und sagt, Gott ist so ähnlich vielleicht für mich wie die Berge. Er ist so anziehend, weil er so besonders ist. Und gleichzeitig merke ich aber auch, wie groß der ist. Ich kann das mit meinem Verstand überhaupt nicht fassen. Ich kann es am Ende nur sagen, es zeugt von seiner Majestät, von seiner Herrlichkeit, aber ich kriege das gar nicht in passende Worte gefasst, weil es zu groß ist für unsere kleinen menschlichen Worte. Die Liebe Gottes, seine Herrlichkeit, das muss noch mehr ergründet werden. Ich muss noch häufiger dahin. Ich muss nochmal und nochmal, und damit ich noch mehr verstehe. Und so, wie man sich innerlich und durch die geistlichen Geschwister motivieren und ermuntern kann, ist es genauso gut, diese Zeiten zu haben, um tiefer zu graben. Und dass die festgesetzt sind im Jahr. Der Psalm sagt, Gott hat Gedenktage festgelegt, damit man sich immer wieder an seine Wunder erinnert, gnädig und barmherzig der Herr ist der Herr. Wenn im Alten Testament von den Wundern Gottes die Rede ist, dann geht es in der Regel darum, dass Gott rettend eingegriffen hat. Und natürlich dann ganz besonders die größte Rettungsaktion Gottes. Er befreit sein Volk aus Ägypten, rettet sie durch das Rote Meer, führt sie dann bis ins Land Kanaan. Dieser Gedanke, der dann besonders am Passafest aufgegriffen wird, dieses Fest, was die Juden feiern, um sich an Gottes Eingreifen, sein Retten, sein Bewahren zu erinnern. Und wenn wir als Christen daran denken, wie Gott rettend eingreift, dann ist natürlich für uns ein anderes Fest im Mittelpunkt, beziehungsweise die Verbindung von Gedenktagen oder Feiertagen. Aber es sind doch alles Tage, die das ins Zentrum stellen, was der Psalm hier auch sagt, nachdem er über die Gedenktage spricht, die Wunder, an die wir uns erinnern können. Und das Wunder ist, gnädig und barmherzig ist der Herr. Sein Handeln ist davon bestimmt, dass es ihm das Herz bricht, wenn Menschen verloren gehen. Dass er sich danach sehnt, uns zu retten, uns zurückzuholen, die wir von ihm weggelaufen sind. Diese Liebe für die Sünder, die wir schon ab dem Sündenfall sehen, wo Gott Adam und Eva hinterhergeht, wo er sie sucht im Garten Eden, wo sie sich verstecken, weil sie sich schämen vor ihm. Und Gott sucht sie. Und er sucht und er sucht und er sucht. Er geht den Menschen immer wieder hinterher. Und auch wir haben diese Festzeiten, um uns da ganz bewusst dran zu erinnern. Gottes Charakter immer wieder neu zu verstehen. Wir sehen an Weihnachten, dass Gott bereit ist, Mensch zu werden. Sich ganz tief herunterzubeugen. Demütig wird für uns, einer von uns, auf Augenhöhe. Wir sehen an Karfreitag die Bereitschaft, diese Liebe noch praktischer werden zu lassen. In Jesus opfert sich Gott stellvertretend für uns. Er bezahlt die Schuld, die wir hätten tragen müssen. Nimmt's ans Kreuz. Die Last der Sünde. Und an Ostern die Bestätigung der göttlichen Macht. Das war keine Eintagsfliege an Karfreitag, sondern Gott schenkt neues Leben. Er beginnt von vorne. Und wir haben diese begründete Hoffnung, dass mit dem Tod hier nicht alles vorbei ist, sondern dass eine neue Zukunft auf uns wartet. Ewiges Leben bei Gott. Himmelfahrt. So ein Fest, was für uns vielleicht nicht ganz so gut zu begreifen ist, aber auch das erinnert uns daran. Jesus ist aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes. Einer von uns ist im Himmel, er tritt für uns ein. Er ist der König über alle. Und Pfingsten, was uns daran erinnert, Gott schenkt uns seinen Heiligen Geist, der uns begeistert und ermutigt, der uns sprachfähig macht, der uns Schwung gibt, damit wir weitersagen können. Und selbst da, wo wir unverständlich reden, übersetzt er noch für andere. Er rührt uns an im Herzen, begeistert uns, befähigt uns. Und wir haben diese Zeiten durch das ganze Jahr. Und letztendlich ja jeder Sonntag auch irgendwie eine Ostererinnerung, dass wir uns sonntags treffen, um zu feiern, dass Jesus auferstanden ist. Auch wenn wir jetzt nicht jedes Mal der Herr ist auferstanden, vielleicht am Anfang des Gottesdienstes sagen, aber es hilft uns doch wieder mehr von ihm zu verstehen. Und ich habe mich gefragt, sind diese Tage, die Feiertage, die Sonntage, sind das für uns wirkliche Festzeiten? Lobgründe oder Lobbegründer? Oder sind das einfach nur dankbare Familienzeiten, Ferienzeiten, Urlaubszeiten, vielleicht auch einfach nur Stresstage oder Traditionen? Gott zeigt seine Macht. Er erinnert uns daran. Seine Versorgung, sein Erbarmen in alltäglichen Dingen, hier ist von täglichem Essens Essensversorgung, reichlich Essen gibt er denen, die Ehrfurcht vor ihm haben. Und das aber auch in Ewigkeit. Und diese Aussage, dass Gott treu ist in den verschiedensten Situationen, das zieht sich ja wie so ein roter Faden durch diesen ganzen Psalm. Immer und immer wieder kommt das, dass die Dinge in Ewigkeit gelten, dass er das gesagt hat, dass die Ordnungen bestehen bleiben. Bei Gott ist Sicherheit und Klarheit zu finden. Und das gilt in seinen Ordnungen, die er den Menschen als Hilfestellung gibt. Als Hilfestellung für ein gelingendes Leben, für ein Miteinander. Gottes Wort ist ein Zeichen der Zuverlässigkeit, selbst wenn sich alles verändert. Er und sein Wort, das bleibt bestehen. Und jetzt konnten wir gar nicht auf alle Dinge eingehen, die hier genannt sind, zwischen Vers 2 und Vers 9. Es ist ein großer Blumenstrauß, kann man fast schon sagen, von Gründen, warum wir Gott loben können. Manches wird genauer benannt, manches können wir vielleicht mit ein bisschen um die Ecke denken, begründen, was das ungefähr sein könnte, auf was da angespielt wird. Aber eins ist deutlich, wenn wir gerade diesen Gedanken sehen von Gott ist ewig, er ist treu, er ändert sich nicht, sein Wort bleibt bestehen, durch alle Zeiten ist er mit seiner Versorgung nah. Das eine, was uns dieser Psalm hier deutlich zum Ausdruck bringt, ist, Gott ist zu loben, weil er Gott ist. Weil er ist, wer er ist. Der, der sich nicht wandelt, der gnädig und barmherzig ist, an jedem Morgen neu, treu, verlässlich, voller Liebe für die Menschen. Ein wundersamer Retter, ein Versorger. Und ich glaube, dieser Gedanke, Gott ist zu loben, weil er Gott ist, nicht weil wir erst überlegen, was hat er denn jetzt ganz konkret für mich getan? Und wenn ich auf meiner Skala dann sagen kann, ja, das ist im oberen Drittel, dann kann ich ihn loben. Sondern zu sagen, ich lobe Gott einfach, weil er Gott ist, weil er das verdient, weil er der Größte, der Allmächtigste, der Beste, der Wunderbarste, weil er Gott ist, deswegen lobe ich ihn. Und ich glaube, dass das ein zentraler Lernschritt ist für unsere Lobgebete. Ihn dafür loben, wie er ist und dann, was er tut. Wer er ist und dann, was er tut. Und wenn ich mir diese Liste anschaue, die hier im Psalm ist, dann kommt mir das vor, als wäre der Psalmist so ein kleiner Forscher, der eben Stück für Stück mehr von Gott erkennt. Er sieht irgendwas und dann sagt er, das ist so interessant, das muss ich mir nochmal genauer anschauen. Und dann guckt er nochmal genauer und merkt, da ist noch viel mehr. Vielleicht so ähnlich wie das Beispiel mit den Bestimmungsbüchern. Es gibt immer noch mehr zu entdecken und ich glaube ja, selbst wenn wir das Nachtfalterbuch haben, wird das noch nicht reichen. Dann gibt es nämlich vielleicht noch die halbtagsaktiven Nachtfalter, die auch mal morgens in der Frühe unterwegs sind. Oder noch irgendeine neue Sonderform, die jetzt durch den Klimawandel oder was auch immer hier hingekommen ist. Oder eine Kreuzung, die noch keiner gesehen hat. Ich weiß es nicht. Es ist immer noch mehr zu entdecken. Es wird immer noch spannender. Und das sieht im ersten Moment aus, als wäre das unglaublich hartnäckig, sich mit Gott zu beschäftigen. Und wäre das so anstrengend, weil wir so bohren müssen. Und deswegen brauchst du vielleicht auch wieder diese Ermunterung, diesen bewussten Schritt zu sagen, lobe Gott, Halleluja. Und manchmal wäre es schön, wenn das einfach so weitergehen würde und wenn wir uns das in den Kopf reinhauen und sagen, Gott ist Gott und deswegen lobe ich ihn. Das haben wir wahrscheinlich schon oft gehört und wir würden es uns gerne vornehmen, dass das funktioniert, dass das reicht, aber wir merken ja, dass das eben nicht reicht. Und deswegen braucht es noch etwas mehr. Braucht es noch was anderes, eine Kombination von mehreren Sachen, damit das Lob anhält. Und ich habe das mal, mir ist kein besseres Wort eingefallen, um das zu beschreiben. Ich nenne es deswegen einfach mal den Motor, weil ich dachte, sowas, was es regelmäßig am Laufen hält, das können wir uns vielleicht vorstellen. Das Lobgebet nennt uns ja am Schluss noch einen weiteren Schritt. Einen Schritt, der noch wichtig ist, den es braucht. Und es geht um die Frage nach Erkenntnis und Weisheit. Und der Psalm sagt, wirkliche Einsicht beginnt mit Gottesfurcht. Weisheit beginnt damit, dass man dem Herrn mit Ehrfurcht begegnet. Und das ist der Motor, um Gott zu loben. Jetzt weiß ich aber, dass solche Worte mit Furcht ja nicht sind, was wir gerne hören. Also es fürchtet sich ja jetzt keiner gerne. Und wir denken sofort, das muss jetzt irgendwie mit Angst zu tun haben. Ehrfurcht, Gottesfurcht, dann klingt doch Gott schon wieder so groß. Und was hat das eigentlich jetzt mit uns zu tun? Sperrig auch irgendwie. Aber wir müssen ja sagen, diese Aussage steht jetzt erstmal hier. Der Psalm sagt uns das, Weisheit beginnt mit Ehrfurcht vor Gott. Und wenn wir in der Bibel weiterschauen, gerade in den Weisheitsbüchern, Sprüche, Prediger, dann begegnet uns das da auch. Irgendwie waren die Leute doch der Meinung, dass das miteinander zusammenhängt. Wer weise sein will, das beginnt mit Ehrfurcht vor Gott. Was heißt jetzt Ehrfurcht vor Gott? Muss das heißen, dass ich zitternd in der Ecke sitze und mich fürchte, verstecken muss vor ihm? Ich glaube, dass Ehrfurcht vor Gott an einer ganz anderen Stelle anfängt, und zwar an dem Moment, wo ich erstmal anerkenne, er ist Gott. Gott ist Gott und ich bin's nicht. Gott ist Gott und deswegen ist er mehr, als ich bin. Wenn ich weiß, dass es einen Gott gibt und ich eben nicht selbst der Gott bin, von dem ich glaube, dass ich es bin, dann steht Gott nämlich auf dem Podest meines Lebens und nicht ich. Oder irgendwas anderes, von dem ich glaube, dass das das Wichtigste im Leben ist. Wenn ich sage, Gott, du bist die Nummer eins, du bist das Zentrale in meinem Leben, von dir erwarte ich mir alles und nicht von anderen Dingen, dann ändert sich was. Und dann ist es nicht nur ein Gebet, wo wir Gott loben, sondern dann ist unser ganzes Leben plötzlich Lob. Weil wir Gott in den Mittelpunkt gerückt haben, weil wir sagen, du bist das Wichtigste, das Beste. Das, von dem ich mir alles erhoffe, weil ich weiß, dass auch die anderen Dinge, von denen ich mir was ziehen könnte, die ja vielleicht auch schön sind, und wir haben es ja vor 14 Tagen auch gehört, dass wir auch Dinge genießen dürfen, dass wir uns auch Dinge erwarten dürfen, aber eben nicht von den Erwartungen alles erwarten dürfen. Nicht von diesen billigen Fastfood-Sachen, sondern von Gott selbst, der das absolute Vollwertprogramm ist, wo wir alles herkriegen können. Da beginnt wirkliches Loben. Lobpreis und Anbetung ist ja mehr als nur mal drei Lieder im Block gesungen im Gottesdienst oder mal ein schönes Loblied. Das ist ein Lebensstil. Das ist ein ganzes Leben für Gott in allen Entscheidungen, in allem, was ich denke, was ich tue, was ich sage. Eine Haltung. Und wer Lobgebete sprechen will, der muss auch in seinem ganz normalen Alltagsleben ein Lober sein, eine Loberin sein. Sonst passt das nicht zum Beginn dieses Psalms, wo ja von ganzem Herzen die Rede ist. Ich kann nicht nur so ein Momentlob sein, aber der Rest ist Griesgram. Gott loben mit allem, was ich bin. Und wo das ganze Herz dabei ist, wird Lob umfassend. Und Ehrfurcht vor Gott entsteht, wie gesagt, wo ich Gott mehr erkenne, wo ich mehr erkenne, was er tue, wie der Psalmist das schreibt, deine Majestät, deine Herrlichkeit, die so groß ist, ich kann es nicht erfassen, dass ich vielleicht so ähnlich, wie wenn ich an die Berge denke oder an das Meer denke oder was auch immer das bei euch auslöst, dieses Wissen, ich bin klein, das übersteigt meine Fähigkeiten und es ist groß, aber es ist mir zugewandt. Gott ist mir zugewandt. Er ist voller Liebe für uns. Und hier kommt der Psalm und das damit verbundene Gebet ins Spiel. Und ich finde es sehr passend, wie der englische Prediger Spurgeon diesen Psalm zusammengefasst hat. Er sagt, der Psalm ist geschrieben, um uns gerade dazu anzutreiben, Gottes Werke zu gedenken und eifrig zu erforschen. Man kann ihn daher nennen, der Psalm der Werke Gottes, gedacht, uns zum Werk des Lobes anzuspornen. Der Psalm der Werke Gottes, gedacht, uns zum Werk des Lobes anzuspornen. Und nein, das heißt nicht, das Werk des Lobens ist Leistungsschau. Guck mal, was ich für ein Lober bin, was ich kann, wie toll ich lobe, mit was für tollen Worten. Sondern um mehr ergriffen zu sein, um mehr begeistert zu sein, um mehr Freude zu haben, die nach außen dringt. Nicht, weil ich Angst haben muss, sondern weil ich weiß, dieser Gott ist groß und mächtig. Eigentlich ist es unmöglich, dass ich mit diesem Gott in Beziehung treten kann, dass der mit mir redet und dass der überhaupt auf irgendeins meiner Worte reagiert. Und er tut's trotzdem. Er tut's für mich, weil uns Gott begegnet ist auf Augenhöhe. Und hier kommen die Gedenktage dann wieder ins Spiel, diese Erinnerung, dass Gott vieles für uns getan hat. Aber weil er ein barmherziger und gnädiger Gott ist, tut er das. Weil er uns so sehr liebt. Die Erinnerung an Gottes Werke. Und das hier ist jetzt sozusagen der Motor, den wir uns für heute mitnehmen können, der dann in unserem Leben funktioniert. Das greift nämlich miteinander zusammen. Wir haben die Gedenktage, also die Erinnerung ans Gottes Werke, die uns immer und immer wieder durch das Jahr begegnen, und wir feiern das Jahr auch immer wieder, und ihr habt schon viel mehr Vorsprung darin, Ostern, Weihnachten und so weiter zu feiern. Diese Erinnerung daran, wir haben Gottes Werke, die wir erkennen in unserem Leben, im Großen und im Kleinen. Und das, was dann dabei stehen bleibt, ist außerdem noch das anbetende Staunen. Und das brauchen wir immer wieder so im durchgehenden Ablauf, dass wir uns erinnern, dass wir Gottes Werke sehen, dass wir anbeten, staunen, weil wir gar nicht glauben können, was da eigentlich passiert ist. Und wenn das so ins Laufen kommt, jetzt das Motorbild, dann läuft der Motor. Und ich glaube, das ist dann so ein schöner VW-Käfer. Der läuft und läuft und läuft und läuft. Sehr gleichmäßig, aber das treibt uns immer wieder an. Da, wo wir vielleicht wankelmütig sind, hält uns das immer wieder auch, wirft uns das zurück zum Loben. Es klingt jetzt nicht großartig, oder vielleicht sagst du, das ist so statisch, ich hätte mir jetzt mehr Halleluja gewünscht da drin, dass es mehr abgeht. Vielleicht brauchst du auch dieses gleichmäßige, stetige, gewöhnliche, was uns aber trotzdem daran hält. Und wenn dieser Motor läuft, bringt uns das immer wieder zurück zu Gott. Erinnern, seine Werke, staunen darüber, wie groß und mächtig er ist. Und dann werden unsere Perspektiven zurechtgerückt. Und dann kann bei allem Loben, was wir sprechen, was wir ihm sagen, unsere Seele bei Gott wirklich Atem holen, im Gebet. Gott, wie groß bist du? Was hast du für mich getan? Wie wertvoll bist du? Und das macht mich fähig, weiter im Gebet zu loben und dann vor allen Dingen auch im Leben Gott zu loben. In jeder Sekunde meines Lebens. Dann geschieht das, was wir in der Vision geschrieben haben, im Glauben aufblühen und Menschen mit unserer Hoffnung lebensnah begegnen. Amen.